Jawohl, jetzt läuft das. Also wir können noch knapp 10 Stunden aufnehmen, wenn wir wollen.
10 Stunden, das sollte eigentlich lange für das, was wir hier besprechen wollen. Sehr gut. Meine Aufnahme läuft auch.
Das ist nicht immer das Nummer 2 vom Brickhand und das äußert sich unter anderem darin, dass viel Spielzeug gekauft wird, aber vergleichsweise günstiges oder billiges Spielzeug, was der Plastikspielzeug ist. Ich war auch in Zimmer, wo du gesehen hast, die kennen ganz, ganz wenig Spielzeug. Und sie teilen offensichtlich die Spielzeug miteinander. Also auf der einen Seite müssen wir, glaube ich, wirklich sagen, und da müssen sich irgendwie alle einig sein, dass schon etwas sehr Befremdendes hat, wenn man sieht, wie viel Armut inmitten von Reichtum möglich ist.
Ich habe mir sehr lange überlegt, wie ich eigentlich einsteigen soll bei diesem Thema. Einerseits hätte ich natürlich einfach können sagen, ja, ich habe mega wenig gewusst über das Thema, habt ihr auch gewusst, das und so, bla bla bla. Oder ich könnte zum Beispiel so ein paar Zahlen droppen, wie in jeder Schulklasse in der Schweiz gibt es im Schnitt ein Kind, das von Armut betroffen ist. Oder jedes 10. Kind in der Schweiz ist im Schnitt von Armut betroffen. Ich sage das so, als hätte ich selber recherchiert. Aber ich sage eigentlich nur das, was im Strassenmagazin steht und wo eben Leute dort recherchiert haben. Das neue Heft hat den Schwerpunkt Kinderarmut in der Schweiz und da gibt es noch viel mehr Zahlen und ganz spannende Geschichten. Und selber muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich häufig überrascht gewesen, weil ich wirklich nicht gedacht habe, dass es so ist, wie es eben ist. Ein Teil dazu beiträgt zu dem Heft hat der Co-Redaktionsleiter Klaus Petrus. Er hat seine Kamera geschnappt und ist Kinderzimmer fotografieren. Kinderzimmer von Familien, die von Armut betroffen sind. Man könnte viel, viel, viel Facetten aufgreifen, was das Thema angeht. Wir fokussieren uns jetzt am Anfang gerade mal auf seine persönliche Geschichte für das neue Surprise-Strassenmagazin. Das ist der Surprise-Tag. Viel Vergnügen. Klaus, das erste Mal, du hast viel Einblick gehabt in Kinderzimmer. Nicht als fair, wenn auch du etwas preisgibst. Wie hat dein Kinderzimmer ausgesehen?
Gute Frage. Jetzt müssen wir mich tatsächlich gerade ein bisschen daran erinnern. Also wir sind zwei aufgewachsen, also meine Schwester und ich, und wir haben jedes eigenes Zimmer gehabt. Das war jetzt nicht wahnsinnig gross gewesen, muss ich sagen, das Zimmer. Aber es hat gelangt für das Bett. Da war ein Schaft drin gewesen, ein kleines Pult. Und so ein Gestell, wo nachher plötzlich, wie das ist, weiss ich nicht mehr genau, voller Aquarien war.
Aha, irgendwo noch. Ein Meeresbiologe vielleicht im Kopf.
Ich habe tatsächlich schon relativ früh irgendwie so Zoologie-Professor werden oder irgend so etwas. Vielleicht habe ich die Filme von dem Guston gesehen oder wie hat er geheißen? Irgendwie der Meeres, genau, der Meeresbiologe.
Kommen wir weg von deinem Kinderzimmer. Danke für den Einblick. Aber dein Einblick geht ja noch jetzt weiter im Strassenmagazin. Du hast ein Foto gemacht. Jetzt ist es ja eigentlich so, dass man ja zuerst einmal muss Zugang haben. Man muss mit seiner Kamera neu mit dürfen eindringen in eine Intimsphäre von einer Familie. Jetzt könnte ich mir vorstellen, die sind ja nicht einfach da gestanden und haben gesagt, ja natürlich, komm nur und zeig doch anderen Menschen, wie wir irgendwie mit dem Leben hadern oder fast nicht über die Runden kommen. Wie ist das gegangen?
Tatsächlich ist es ganz schwierig, natürlich diese Art von Einblick zu kriegen. Wir waren in einer super Situation, dass Surprise-Verkäufende ist tatsächlich die Möglichkeit haben, gegeben. Und wir haben es so gemacht, dass die Leute von uns, also die, die beim Vertrieb arbeiten, von Sozialarbeit machen, in Basel und Bern, Zara und Annette, die sind mit mir zusammengekommen und die haben auch den Kontakt hergestellt. So, dass schon mal ganz klar war, um was geht's eigentlich, was wollen wir vom Surprise-Magazin, wie weit können wir gehen, was können wir alles zeigen, was wollen wir zeigen, wie weit werden es nachher anonymisiert. Das ist eigentlich klar gewesen, dass wir euch keine Kinder wollen zeigen, indem sie euch aus Schutzgründen der Aspekt vom Ganzen wie auslehnen. Es ist wirklich ums Zimmer gegangen. Und indem sie euch den Versuch, jetzt in dem Fall fotografisch einzufahren, wie die Zimmer aussehen.
Es ist natürlich jetzt schwierig, dass sie so mit Worten beschreiben, was man sieht. Darum ist es sicher gut, wenn man noch einen Blick ins Heft reinwirft, dann zusätzlich. Und doch möchte ich über die Machart noch schnell ein bisschen mehr reden. Sind denn die Leute anwesend gewesen, während du Fotos gemacht hast? Oder sind die bewusst rausgegangen, dass du schnell, sagen wir mal, 20 Minuten Zeit hast, um ein bisschen fotografieren? Wie ist das gegangen?
Es ist tatsächlich so gewesen, dass in dem Fall jetzt Annette und Sarah mit diesen Leuten haben, geredet, während ich im Zimmer allein war. Und das war auch so abgemacht gewesen, und das war natürlich eine super Bedingung gewesen, zeigt euch das Vertrauen, das auf dieser Seite ist vorhanden gewesen, jetzt in Isch oder speziell in mich, dass man da in dem Sinne wirklich versucht, eine faire, sage ich jetzt einmal, Einblick zu kriegen ins Zimmer. Und das ist tatsächlich so gewesen, ich bin zum Teil, also im Endeffekt bin ich, glaube ich, wirklich fast 2 Stunden in dem Zimmer gewesen. Oder 1,5 Stunden. Ich habe unglaublich viel Zeit rumzuschauen. Wir haben gesagt, lädt die Zimmer, wie sie sind. Die sind nicht speziell aufräumen, sondern es sollte wirklich so ein Einblick sein. Gerade so ein Moment, wo Kinder da sind und einfach hier aus dem Zimmer ausgehen. So, das Setting haben wir uns eigentlich vorgestellt gehabt, und das ist schon in den allermeisten Fällen so gewesen, und entsprechend hat es natürlich jetzt für mich als Fotograf unzählige Details gegeben, die ich da anschauen konnte in Ruhe und entsprechend fotografieren.
Es gibt natürlich jetzt nicht Sachen, die darauf hindeuten, dass man jetzt erkennen würde, welche Familie das ist. Es sind spannende Bilder, aber sie sind eigentlich von sich her, wenn ich es anschaue, sehr anonymisiert. Hast du da noch besonders drauf schauen?
Teils. Also es hat natürlich schon, ich soll sagen, Aspekte gegeben in diesen Zimmern, sei es Bilder oder sei es Tagebücher, die überraschenderweise oft sind rumgelegen, wo jetzt in dem sie ein Name drauf ist. Oder vielleicht mal ein Foto. Allerdings war es selten ein Fall gewesen. Das habe ich entsprechend auch nicht fotografiert, respektive da habe ich einen Winkel rausgesucht, der jetzt vielleicht das genau nicht unbedingt im Blickfeld war. Aber ansonsten, wie gesagt, hat absolut keine Zensur gegeben. Es ist mega, mega grosses Vertrauen ist da gewesen auf Seite von diesen Leuten. Man ist den Einblick gewährt. Also, das ist überhaupt nicht, wie soll ich sagen, gestellt gewesen, oder ich habe auch nicht das Zimmer umgestellt, um irgendwie das Fotografieren gar nicht, überhaupt nicht.
Zwei Sachen sind mir speziell aufgefallen. Und ich würde sagen, ich habe die auf mehreren Bildern gesehen. Wenig Platz und viel Spielzeug. Oder ist das, müsste ich da noch mal genauer heranschauen?
Ja, also zum Teil.
Sie sind natürlich unterschiedlich. Also, ich will nicht sagen, dass alle so aussehen, aber das ist mir so. Jetzt, wenn ich so als zwei Wörter gerade müsste irgendwie droppen, dann würde mir das jetzt so ein bisschen sein, wo mir am markantesten aufgefallen ist.
Ich würde tatsächlich sagen, der Eindruck trifft zu. Also geht das mit dem wenig Platz? Also ich bin mit Familien gewesen, die im Schnitt 2 bis 3 Kinder haben, und die haben alle nur 1 Zimmer. Also alle Kinder, 2 oder 3 Kinder, sind im gleichen Zimmer. Und die Zimmer sind nicht gross. Also die meisten von diesen Wohnungen, die ich besucht habe, sind in Hochhäusern. Das sind meistens so 3-Zimmer-Wohnungen, vielleicht 3,5-Zimmer-Wohnungen. Die haben vielleicht zwischen 70 und 90 Quadratmeter, je nachdem, wie sie aufgeteilt sind. Oft ist es ein grosses Wohnzimmer, aber die Kinderzimmer sind, weiss Gott, nicht gross. Und da hat es entsprechend 2 bis 3 Betten. Also das mit dem beengten Verhältnis, das hast du sicher richtig gesehen. Das war im Übrigen eine Herausforderung gewesen, das fotografisch irgendwie einzufahren, weil es gerade so eng ist. Das trifft ohne Zweifel zu. Die Sache mit der Spielzeug, das ist teils, finde ich, der Fall. Also so, wie ich sicher erlebt habe. Es gibt tatsächlich Familien oder Kinderzimmer, was sehr viel Spielzeug hat. Und wenn man auf den ersten Blick könnte meinen, oh, denen fehlt es doch an nichts, wenn so viel Spielzeug da sind. Aber der zweite und dritte Blick zeigt, dass die schier Menge ja noch nicht eine definitive Aussage ist darüber, ob die Familie jetzt viel zur Verfügung hat oder die Kinder oder wenig. Es kommt sich einmal auch noch auf die Spielzeit natürlich darauf an. Da ist zum Beispiel im Interview mit dem Jüli Mäder, dem Soziologen und Armutsforscher, den wir auch gemacht haben, das Stichwort von der Plastifizierung gefallen. Also der Mäder sagt, es gäbe ein Phänomen, wo die Eltern probieren, wie zu kompensieren. Also versuchen, dem Kind möglichst viel zu geben oder zumindest genug zu geben. Das ist nicht immer das Nummer 2 vom Rückhand. Und das äußert sich unter anderem darin, dass viel Spielzeug gekauft wird, aber vergleichsweise günstiges oder billiges Spielzeug, was der Plastikspielzeug ist. So, das kann man nicht verallgemeinern, weiss Gott nicht. Aber es gibt offenbar die Tendenz, Oder das Phänomen, die Art von Ausprägung, dass Armut euch aber zu einer kompensatorischen, wie der Ueli Mäder sagt, Handlung führen, und das kann sich äußern in sehr viel Spielzeug. Aber ich habe jetzt andere gesehen. Ich bin auch in Zimmer gewesen, wo du gesehen hast, die kennen ganz, ganz wenig Spielzeug. Und sie teilen offensichtlich die Spielzeug miteinander. Es gibt Stofftiere, das ist mir aufgefallen, relativ viele Stofftiere, die wirklich separat sind. Da hat jedes Kind scheiss Stofftier. Aber gerade in gewissen Kinderzimmern oder Haushalten habe ich gesehen, wenig Spielzeug, und Spielzeug wird definitiv geteilt. Also es ist nicht so, dass Kind, wie soll ich sagen, über unterschiedliches Spielzeug sich da ein bisschen und abgrenzen oder sich an den Räumen wie nehmen, sondern das ist dann wirklich alles im gleichen Raum geteilt.
Du hast das Interview mit dem Ueli Mäder schon angesprochen. Er ist eine Koryphäe eigentlich auf dem Gebiet in der Armutsforschung. Und hast jetzt auch schon diese Themen so ein bisschen angesprochen. Ich finde es ja noch spannend, was er ja auch so ein bisschen sagt zum Thema. Irgendwie, was ich so ein bisschen mitgenommen habe, entweder geht man damit um, dass man quasi ähnliche Verhaltensweisen wie die Eltern übernimmt, beziehungsweise von den Eltern mitbekommt, hey, uns geht's schlecht und darum geht's mir eigentlich wirklich permanent auch nicht gut oder so. Was natürlich mit der Situation behaftet ist, aber man übernimmt so das Denken von den Eltern, und das andere ist eigentlich noch, dass man eigentlich dann aus dieser Situation wie das komplett andere macht. Man lernt mit wenig viel zu machen, und total gegensätzlich kann man jetzt einfach sagen, ja, entweder Glück oder Pech gehabt, je nachdem, wie man es auslegen will, wenn man in Armut aufwächst. Oder wäre das zu kurz gegriffen? Was denkst du?
Ja, ich glaube, das wäre zu kurz gegriffen. Also, was du jetzt gesagt hast, die beiden Fälle, ich glaube, das sind zwei mögliche Ausprägungen von Aufwachsen unter prekären Bedingungen. Und die beiden Ausprägungen, sie sind offenbar, das hat der Ueli Mäder euch bestätigt, die sind offenbar auch in der Forschung recht prominent, und da ist auch empirische Studie dazu gemacht worden. Und gerade so beim einen Fall, wo es offenbar so ist, dass Kind teilweise die Denk- und Verhaltensmuster von der Eltern übernehmen, so wie es du euch angedeutet hast, das wird anscheinend auch in der Forschung wirklich als Art von Kultur bezeichnet. Kultur der Armut, Culture of Poverty. Das ist ein Begriff, der auf Oscar Lewis zurückgeht, ein Soziologe, ich glaube aus den 1960er Jahren oder so etwas. Und der hat genau das probiert zu beschreiben. Also inwieweit ist Armut vererbbar, jetzt nicht im Sinn von Schulden, die vererbt werden, sondern fast psychologisch. Also eben, wie man denkt oder wie man handelt, dass man immer das Gefühl hat, ich habe jetzt Nummer 2 vom Rick, ich kann nicht anders, ich komme nicht vorwärts. Es gibt immer einen, der besser ist, es gibt immer einen, der mehr hat. Und das Kind das gewissermaßen wie verinnerlicht kommt. Und dass du auf die Art, so euer Ueli Mäder in dem Interview, Armut kannst zementieren und perpetuieren. Also dass das wirklich so über Generationen hinweg geht. Und genau in dem Zusammenhang, wie du zu Recht gesagt hast, hat er auch den anderen Aspekt betont, der Ueli Mäder, wo er gesagt hat, er nennt das also Armut oder Aufwachsen unter prekären Umständen kann so etwas widerständig umfeiern. Dass man einfach das Gefühl hat, ich mache halt das wenig viel. Und dass das nachher auch so eine Art, einen Groove verliehen unter diesen Kindern sich entwickelt von, musst eigenständig, musst vielleicht ein bisschen autonomer, musst ein bisschen, man lässt sich vielleicht nicht allzu viel sagen. So etwas Widerständiges eben.
Und das sieht er ja durchaus positiv irgendwo durch. Also wenn sich in die Richtung entwickelt, oder?
Ich habe ihn tatsächlich im Gespräch gefragt, ob er darin nicht etwas Romantisierendes sieht in dem Widerständigen. Und er selbst gesagt, natürlich ist es so, dass die Ausprägung etwas Positives sind, und er sieht euch für die Gesellschaft darin etwas Positives. Aber natürlich euch ein Mäder oder andere Armutsforscher wählen dadurch die schiere Situation, dass so viele Kinder, ich meine 144'000 Kinder allein in der Schweiz unter prekären Umständen aufwachsen, niemand will das banalisieren mit solchen Konzepten von Widerständigkeit oder so. Um das geht es sicher nicht. Es geht eher darum, darauf hinzuweisen, dass es eben unterschiedliche Ausprägungen gibt, wie man im weitesten Sinne sich jetzt kann entwickeln kann, wenn man unter prekären Umständen aufwachsen. Da muss man natürlich sagen, es gibt nicht das Entweder-Oder. Sondern es sind ja komplexe Biografien, wie wir alle sie haben. Und das heisst immer, dass viele Zwischentöne gibt. Es gibt nicht nur das oder nur jenes.
Der Uli Meder ist ja auch einer von den Verfechtern, dass man davon, dass man wirklich hergeht und nicht sagt, man will die Armut so ein bisschen halbieren oder reduzieren, sondern man sollte sie ganz wegbringen. Vor allem in so einem reichen Land wie in unserem. Jetzt hast du natürlich mit ihm geredet. Es gibt ja unter anderem auch noch eine Reportage von einer Familienbegleiterin in Interlaken. Also ganz viele verschiedene Aspekte. Chancengleichheit bei Gymnasiumschülerinnen, je nachdem, was für soziale Schichten das es sind. Und jetzt siehst du das alles so ein bisschen. Hast du den Eindruck, das ist ein Ziel, wo realistisch ist, wo man kann schaffen kann? Oder ist man eher konsterniert, wenn man sieht, wo es vielleicht überall hapert bei der Bekämpfung von Armut?
Also auf der einen Seite müssen wir, glaube ich, wirklich sagen, und da müssen sich irgendwie alle einig sein, dass schon etwas sehr Befremdendes hat, wenn man sieht, wie viel Armut inmitten von Reichtum möglich ist. Und da ist die Schweiz halt ein Paradebeispiel. Ich meine, wir sind ein ungemein reiches Land und Armut ist, weiss Gott, das Thema. Es wird natürlich, gerade dadurch, dass das Setting so ist, der grosse Reichtum und die Armut inmitten von Reichtum, wird Armut weiter tabuisiert. Und gerade im Fall von Kinderarmut, wenn man den Begriff so will benutzen, ist dem so. Das ist die eine Seite, die Tabuisierung. Ein Stück weit verliehen nimmt man so hin. Bin mir nicht ganz sicher. Und auf der anderen Seite müssen wir schon sagen, es gibt viele Massnahmen, die probieren, ja, andere strukturelle Bedingungen zu schaffen. Du hast ein paar von denen aufgezeigt, die wir im ganzen Heft eben probieren, irgendwie zu durchleuchten und euch ein bisschen vorzustellen. Es gibt die Massnahmen. Auf der anderen Seite müssen wir wahrscheinlich schon sagen, es wird immer noch zu wenig getan, weil offenbar oft auch der politische Wille fehlt oder weil man verliehen. Weitergehend, das ist jetzt ein bisschen eine Hypothese, Kind jetzt in diesem Fall immer noch zu wenig ernst nimmt. Weil es ist zum Beispiel tatsächlich so, dass die Kinder, die in einem prekären Umstand aufwachsen, die werden statistisch gar nicht erfasst. Also es gibt die Statistiken, die harten Statistiken vom Bundesamt, wo zum Beispiel die Working Poor aufführen. Und da gibt es eine gewisse Zahl, die ist irgendwie, glaube ich, bei 135.000 momentan. Aber erstens weiss man nicht, wie viele Familien in das da involviert sind und welche Familien noch Kinder haben. Und die Kinder werden entsprechend statistisch tauchen die gar nicht auf. So. Also da gibt's einen grossen blinden Fleck, schon was das Thema angeht. Und entsprechend könnte man vielleicht jetzt die Hypothese wagen, dass so gesehen aber das Phänomen weiter unsichtbar ist und auf der politischen Ebene auch nicht entsprechend hoch gewichtet wird oder gerade auf der Agenda steigt, wie es müsste der Fall sein.
Das ist ein Thema, das uns hoffentlich natürlich noch so lange beschäftigt, bis es irgendwann kein Thema ist. Und es gibt jetzt ganz einen Haufen Material, wenn ich es schon aufgezählt habe, Informationen, Bilder, Text, gut recherchierte Sachen im neuen Surprise Strassenmagazin. Besten Dank fürs Gespräch schon mal, Klaus.
Merci euch.
Der Surprise-Tag mit dem Klaus Petrus. Hat Armut zum Beispiel auch einen Einfluss auf die Chancen für Kinder, die beispielsweise als Gimmi wollen? Den Text dazu liefert Diana Frey im neuen Magazin. Oder der Reporter Andres Eberhardt, der hat eine Sozialarbeiterin begleitet, die Familie unterstützt, die in Armut leben in der Schweiz. Und dann eben auch noch ein spannendes Interview mit dem Ueli Mäder, über das haben wir jetzt schon ein bisschen geredet mit dem Klaus Petrus, oder viele spannende Zahlen und Fakten zur Kinderarmut in der Schweiz von Benny von Will. Ist eine gute Gelegenheit, um uns vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema befassen und vor allem ein bisschen mehr Wissen anzueignen. Ist im neuen Heft, das gibt es ab dem Freitag, ab dem 20. September, bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufer. Das mal übrigens 3 Wochen lang, das heisst mehr Zeit zum Kaufen, Lesen und natürlich darüber nachdenken und diskutieren. Und das heisst auch, dass wir uns dann in 3 Wochen wieder hören mit einem neuen Surprise-Tag. Bis dann, macht's gut.